Ist euch schon mal aufgefallen, wie schwierig es ist, sich an den Namen einer Person zu erinnern, wenn ihr diese Person unerwartet vielleicht zum ersten Mal trefft? Neulich ist mir das passiert, da kam eine Dame von der TU Chemnitz, um in unserem speziellen Schulungsprojekt zu hospitieren. Es ging darum, Forschungsergebnisse zu sammeln. Ah, wir kennen uns noch nicht, sagte sie und nannte mir ihren vollen Namen. Ich nannte ihr meinen Namen, hieß sie willkommen. Aber während ich dann unterrichtete, ging mir ein Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Wie hieß sie gleich? Wenn wir gerade im Stress sind, und unterrichten kann manchmal sehr stressig sein, lässt manchmal die Fähigkeit zum rationalen Denken nach. Umso schwieriger ist es dann, sich an sowas Einfaches wie den Namen einer Person zu erinnern. Stimmt, habt ihr einen Tipp für mich parat? Ich habe ihn auch schon oft gehört. Man soll einfach den Namen der anderen Person sofort wiederholen, wenn man ihn hört. Hilft Wiederholung? Garantiert? Wir werden sehen. Tatsächlich ist eines der Hauptprobleme der Menschheit die Vergesslichkeit. Vergesslichkeit kann auf verschiedenen Ebenen auftreten, von einfachen Erinnerungsschwierigkeiten bis hin zu Herzenshärte und Ungehorsam gegenüber demjenigen, der Gebote gibt. Wenn Gott im Alten Testament mit dem Volk Israel sprach, da sagte er nicht einfach, ich bin Jahwe, euer Gott. Vielmehr lesen wir oft, ich bin Jahwe, der euch aus Ägypten geführt hat. Es dient zur Erinnerung für ein vergessliches Volk an das, was Gott nämlich getan hat. Wisst ihr denn noch, was bisher in der Geschichte passiert ist, die Matthäus uns erzählt? Immer wieder sehen wir ja Parallelen zum Wirken Gottes mit dem Volk Israel. Auch damals hat Gott sein Volk in der Wüste gespeist. Jesus nun speist 5000 Menschen. Israel rang immer mit dem Gesetz, übertrat es viele Male. Und nun kommen Gesetzeslehrer, die Jesus kritisieren, aber durch ihre Traditionen selber das Gebot Gottes übertreten. Da bietet sich Jesus an, der unseren Hunger stillen will. Aber seine eigenen Leute verschmähen das. Zumindest verschmähen sie das Brot im geistlichen Sinne. Brot, welches mehr ist als Speise für den Bauch. Was aus ihrem Inneren, ihrem Herzen herauskommt, sind hingegen viele unappetitliche Sachen. Und dann trifft Jesus eine Frau, die gar nicht zu seinem Volk gehört und sich dessen auch bewusst ist. Nur ein paar Brotkrümel seiner Gnade will sie haben. Ähnlich wie ein Hündchen, welches hier und da ein paar Leckerli zugeworfen bekommt. Wir haben gesehen, ihre Beharrlichkeit zahlt sich aus. Ihre Tochter wurde von Jesus geheilt. Hat Jesus wirklich nur ein paar einzelne Leckerbissen übrig für die Menschen da draußen? Und die heutige Geschichte beantwortet diese Frage. Aber für viele Leser des Matthäus-Evangeliums wird das, was jetzt folgt, wie ein doppelter Bericht aussehen. Jesus speist eine große Menschenmenge. Schon wieder? Das haben wir doch schon gelesen. Hat Matthäus vergessen, dass er schon ein Kapitel vorher über eine wundersame Brotvermehrung berichtet hat? Nein, Matthäus ist nicht vergesslich. Wir sind es. Wir, seine Jünger. Wir brauchen die Wiederholung. Tatsächlich gibt es viele Ähnlichkeiten zur Speisung der 5000. Wieder ist Jesus innerlich bewegt über die vielen Menschen, die bei ihm ausgeharrt haben. Wieder wird die Gegend als Einöde beschrieben. Wieder kommt die Frage der Jünger auf, woher nehmen wir genügend Brot für alle? Bereits an dieser Stelle hätte ich von Jesus die Frage erwartet, wisst ihr denn nicht mehr? Letztens waren wir in einer ähnlichen Situation. Haben wir die Leute damals satt bekommen oder nicht? Warum fragt ihr mich sowas? Ich denke, Jesus will seinen Leuten ihre eigene Vergesslichkeit auf besondere Weise vor Augen halten. Daher müssen Dinge eben nochmals geschehen. Aber es gibt auch Unterschiede. Diesmal sind es nur 4000 Leute, wiederum Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. Diesmal befindet sich Jesus, wie es aussieht, auf nichtjüdischem Territorium. Wir haben ja kurz vorher von weiteren Heilungswundern gehört und die Folge davon war, Vers 31, dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme wandelten und Blinde sehend wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Nicht irgendein Gott wird gepriesen. Die Heiden hatten ja ein ganzes Sammelsurium an Göttern. Nicht Baal oder Zeus loben sie, sondern sie loben den einen wahren Gott, den Gott Israels. Was für ein Glaubensbekenntnis aus dem Mund von Leuten, die als unreine Hunde galten. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Diese Menschen haben übrigens nicht nur einen Tag lang Zeit mit Jesus verbracht, wie bei der Speisung der 5000. Ganze 3 Tage haben sie bei ihm ausgeharrt. Überlegt mal, wie viel größer ihr Hunger gewesen sein muss. Und zwar nicht nur der Hunger nach Speise für den Bauch. Ihr Hunger nach Gottes Wort war ebenso größer. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. Das steht in 5. Mose, Kapitel 8. Und das waren ja eigentlich Worte damals von Mose an Israel. Hier aber werden sie zum perfekten Kommentar für die Haltung jener nicht-jüdischen Menschenmenge. Und Jesus hält wirklich mehr als nur ein paar Brotkrümel bereit. Statt 5 Broten und 2 Fischen sind es hier sogar 7 Brote und ein paar Fische. Und auch hier bleiben am Ende mehrere Körbe Brot übrig. Bei den 5000 wisst ihr noch, wie viel übrig blieb? 12 Stück. Was an die 12 Stämme Israels erinnert. Hier sind es 7 Körbe. 7 steht für Vollkommenheit. Es ist gewissermaßen eine Vollzahl. Und indem Jesus Juden und auch Nichtjuden speist, zeigt er im Kleinen, was sein vollkommener Plan für die gesamte Welt ist. Aber nun folgt wieder ein Szenenwechsel. Jesus ist jetzt in der Gegend der Siedlung Magdala. Wir wissen, da kommt auch eine bekannte Schülerin von Jesus her. Hier nun trifft Jesus erneut auf jüdische Gelehrte und wir können uns vorstellen, wie das abläuft. Es kommt erneut zur Auseinandersetzung. Und auch dieser Vorfall wirkt wie die Kopie eines früheren Vorfalls, wie die Kopie einer früheren Begegnung. In Kapitel 12, Verse 38 und 40 hatten wir gelesen, wie etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer sprachen: Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Und jetzt in Kapitel 16, Vers 1 von Matthäus steht, wie Pharisäer und Sadduzäer kommen und verlangen, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Und dann in Vers 4 sagt Jesus erneut: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Interessant, wie sich so ein Stursinn auch 1:1 wiederholt. Ein Zeichen vom Himmel, als ob der Herr bis zu jenem Zeitpunkt nicht schon genug Zeichen getan hätte. Sie wissen von den Wundertaten des Herrn, aber wir wissen, sie haben sie oft als teuflische Zaubertricks gedeutet. Schon 2-mal in Kapitel 9 und in Kapitel 12 hieß es aus ihrem Mund: Ach, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Das ist keine bloße Vergesslichkeit. Das ist Starrsinn. Und die Wiederholung der Geschichte vermag nichts daran zu ändern. Heute klingen bestimmte theologische Kommentare eher politisch korrekt. Und ihr wisst, gern wird nach natürlichen Erklärungen für die Wunder von Jesus gesucht. Und in diesem Zusammenhang finde ich es interessant, dass Jesus in seiner Antwort diesmal etwas einbaut, was gar kein übernatürliches Wunder ist, sondern ein ganz normales, natürliches Himmelsphänomen, das wir auch kennen. Lesen wir die Verse 2 bis 3 in Kapitel 16, die ich eben übersprungen habe. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Wir alle kennen gewisse Wetterregeln. Und tatsächlich ist eine rote Abenddämmerung auch in unseren Breitengraden ein Vorbote für gutes Wetter. Eine rote Morgendämmerung kündigt hingegen schlechtes Wetter an. Wie kann es sein, fragt Jesus, dass Menschen das Aussehen des Himmels richtig beurteilen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen? Ein Zeichen vom Himmel hingegen können sie gar nicht anerkennen. und entsprechend auch keine richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wenn Jesus stirbt und nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder aufersteht, wir wissen, da werden sie wiederum eine alternative Erklärung vorlegen, nur um nicht glauben zu müssen. Nun können wir lange darüber diskutieren, wie starrsinnig manche Menschen waren, die das große Vorrecht hatten, Jesus leibhaftig zu begegnen. Was hätten wir gerne mit denen getauscht, oder? Um das selber zu erleben. Aber die Hauptfrage ist doch, was tut sich im Leben der Anhänger von Jesus? Du und ich, wir sind gemeint. Wären wir da gewesen, hätten wir es verstanden? Wären wir immun gewesen gegen die Haltung von Pharisäern und Sadduzäern? Jesus sagt ja, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Von dem Sauerteig haben wir schon gehört, ein Triebmittel, welches den Brotteig aufgehen lässt und ihn schließlich ganz durchtrinkt. Das kann den Einfluss von Gottes Reich in dieser Welt beschreiben, wie wir in Kapitel 13 gesehen haben. Oder es kann einen schleichenden, zerstörerischen Einfluss des Bösen beschreiben. Hier muss es sich um Letzteres handeln. Die schockierende Wahrheit ist, Schüler von Jesus sind nicht automatisch immun gegen schlechte Einflüsse. Sie sind vergesslich. Wir sind vergesslich. Die Jünger haben hier zunächst was ganz Banales vergessen, nämlich Brot bei ihrer Überfahrt mitzunehmen. Nun, das kann ja mal jedem passieren. So wie man mal einen Namen vergisst oder etwas nicht auf die Einkaufsliste schreibt. Das Schlimme an unserer Vergesslichkeit ist, dass wir versuchen, anschließend unsere Probleme allein mit unseren Möglichkeiten zu lösen. Ist uns hier aufgefallen, dass jede Minute, wo wir uns Sorgen machen, wegen irgendetwas und nach Lösungen Ausschau halten, dass das oftmals eine Minute ist, wo wir nicht nach Gottes Rat suchen. Wir klammern den Herrn als Option einfach aus. Alles wird erwogen, nur nicht er. In Kapitel 16, Vers 7 lesen wir, da machen sie sich untereinander Gedanken und sagen, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Sie zerbrechen sich selber die Köpfe untereinander. Sollen wir tatsächlich keine Backwaren von den Pharisäern oder den Sadduzäern kaufen? Sie versuchen selber zu einer Deutung zu kommen, warum Jesus das gesagt hat. Aber sie tun eines nicht. Sie fragen nicht ihn. Wie hast denn du das gemeint? Wenn wir allein auf unseren Grips, auf unsere Problemlösungsfähigkeiten setzen, dann bekommen wir auch nur einen menschengemachten Glauben dabei heraus. Nicht viel besser als die Religion der Pharisäer und Sadduzäer. Fragen wir dagegen bei Gott nach, dann heilt er unsere Vergesslichkeit. Es gibt so viele Bibeltexte, die nichts Neues erzählen, sondern die zurückverweisen auf das, was Gott schon vor langer, langer Zeit gemacht hat. Jesus macht das Gleiche jetzt mit seinen Jüngern. Er erinnert sie an Dinge, die nicht mal hunderte von Jahren zurücklagen, sondern nur wenige Tage und Wochen. Er sprach zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum überlegt ihr unter euch, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollt? 2x ist ein großes Brotwunder passiert. Schon vergessen? 2x war der Mangel an Lebensmitteln kein Problem. Habt ihr das schon vergessen? Warum macht ihr euch jetzt beim 3. Mal Sorgen? Warum rätseln Nachfolger von Jesus untereinander, was sie nun tun sollen? Warum fragen sie nicht ihn? 2x haben Pharisäer und Sadduzäer bewiesen, dass sie blind sind für das Wirken von Jesus. Mehr als 2x haben Pharisäer und Sadduzäer bewiesen, dass sie ihre Traditionen über das reine Wort Gottes stellen. Sie haben zugelassen, dass Gottes reine Lehre von Menschen geboten durchsäuert wurde. Das ist mit dem Sauerteig gemeint. Und endlich, endlich verstehen das die Jünger. Es geht nicht um die Brotsorte, die man kauft. Es geht um die Lehre, der man folgt. Falsche Lehre, die lässt uns vergessen, was eigentlich Fakt ist. In seinem Wort, in seinem Originalwort hat sich Gott uns vorgestellt. Er hat das sogar mehrfach getan, weil wir diese mehrfache Erinnerung brauchen. Lasst uns nicht bloß in frommen Überlieferungen folgen, sondern im Originalwort. Lassen wir uns nicht von der Vergesslichkeit anstecken. Ich schließe mit Worten aus Psalm 78. Ich lese nicht den ganzen Psalm, aber ihr könnt das gerne tun, denn dieser Psalm ist voller Erinnerungen. Aber ich möchte Verse 3 bis 8 aus diesem Psalm vorlesen. Und ihr werdet hoffentlich merken, das passt in unsere Geschichte rein. Es redet über das Vergessen und es redet über die Generation, die das hört oder eben nicht hört. Psalm 78, Verse 3 bis 8. Was wir hörten und erkannten, was unsere Väter uns erzählten, wollen wir ihren Söhnen nicht verschweigen. Das sollen auch künftige Generationen erfahren, die Ruhmestaten und die Stärke Jahwes und die Wunder, die er tat. Er stellte ein Gesetz in Jakob auf, eine Weisung in Israel und gebot unseren Vätern, dies ihre Kinder zu lehren, damit auch die nächste Generation sie kennt, die Kinder, die noch geboren werden, und auch sie es ihren Kindern erzählen, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Denn sie sollen nicht ihren Vorfahren gleichen, einer launischen Generation voll Trotz und Empörung, deren Geist nicht treu zu Gott hielt. Amen.